Nirgendwo will ich lieber sein, als ganz nah bei dir. Was für ein Ausdruck. Was für eine Sehnsucht. Und was für ein Privileg, dass wir dort sein dürfen. Und nicht nur Weihnachten und Ostern. Das ist unser Platz, wo wir hingehören. Wir haben eine ganz spannende Predigtreihe, mit der wir heute beginnen. Glauben teilen. Und was wir vorhaben, wir hangeln uns 6 Wochen entlang einigen Kapiteln der Apostelgeschichte. Und ich habe gedacht, auch in der Vorbereitung, es gibt eigentlich kein geeigneteres Buch als dieses, wenn es darum geht, Glauben zu teilen. Wie Glauben geteilt wird, was dadurch entsteht, ja, darum geht es zentral im Buch der Apostelgeschichte. Ich nehme uns mal mit hinein, auch zum Auftakt der Predigtreihe, in den Wind der Apostelgeschichte, in den Kontext, in das, was uns dann reingezoomt beschäftigen wird, 6 Wochen lang. Nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war, blieb er ja noch 40 Tage mit seinen Jüngern. 40 Tage unter den Aposteln. Und er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und anschließend gab er ihnen einen großartigen Auftrag, nämlich, mache zu Jüngern alle Völker. Aber wie denn eigentlich? Nicht aus eigener Kraft heraus, denn das ist ja unmöglich. Wie kann das gehen? Und das lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da steht, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, hier ist der Schlüssel. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt, dann werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet von mir berichten. Ihr werdet meine Zeugen sein, ihr werdet Glauben teilen, ihr werdet Gottes Bodenpersonal sein, das sagt Jesus. Und nachdem er das seinen Jüngern gesagt hat, fuhr er auf zu seinem Vater in den Himmel. Aber er hat sie ja nicht alleine gelassen, nicht verwaist. Dieser Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8, ist ein ganz zentraler Vers im Buch. Man kann sagen, es ist der Schlüsselvers. Und er ist gleichsam der Vers, in dem sich die ganze Struktur des Buches widerspiegelt. Denn wir sehen gleich in Kapitel 2, wie tatsächlich der Heilige Geist in Feuerzungen herabfällt auf die Apostel. Das ist das, was wir Pfingsten feiern. Und sie werden von ihm erfüllt. Und die unmittelbare Folge ist welche? Sie teilen ihren Glauben. Normal, darüber denken sie gar nicht nach. Sie machen sich auch keinen Strategieplan, sondern der Heilige Geist kommt, sie werden erfüllt. Und wie normal, natürlich bezeugen sie Jesus, ganz klar, und seine Kraft. Es geht gar nicht anders. Und dann lesen wir auf die mutige Pfingstpredigt des Petrus hin, kamen wie viele Menschen an diesem Tag zum Glauben hinzu? Mal eben 3.000, das ist mal eine gute Reaktion auf eine Predigt. 3.000 Menschen bekehren sich und es entstand die erste Gemeinde. Und dann lesen wir die Kapitel 3 bis 8, heftige Entrüstung auf Seiten der Juden, die nämlich dieser ganzen Entwicklung mit Gegenwind, mit Opposition begegnen. Die Apostel, die lassen sich nämlich gar nicht mehr aufhalten. Die predigen munter weiter von Jesus. Und was macht Gott? Er unterstreicht das auch noch mit Zeichen und Wundern. Und es wird sowas von sichtbar. Und sie bekommen Gunst im ganzen Volk. So dass täglich, steht da, täglich kamen viele Menschen zur Menge der Glaubenden hinzu. Also Erweckung. Und dann sehen wir, es sind sozusagen 3 Wellen von Verfolgung in diesen ersten Kapiteln bis Kapitel 8. Kapitel 3 bis 8. Die erste Welle, erst einmal ein schlichtes Verbot. Niemals wieder im Namen Jesu zu lehren oder zu predigen. Und nicht über Jesus zu reden. Keinen Glauben teilen. Petrus und Johannes werden auch ins Gefängnis gesteckt dafür. Dann kommt die zweite Welle. Die hören einfach nicht auf. Sie lassen sich den Mund nicht verbieten. Sie teilen ihren Glauben. Und dann werden die Apostel ins Gefängnis geworfen. Und dann kommt ein Engel, öffnet ihnen die Türe in der Nacht Da steht, in der Nacht tat der Engel die Türen des Gefängnisses auf, führte sie heraus und sprach, redet zum Volk alle Worte des Lebens. Also teilt euren Glauben. Das könnt ihr hier im Gefängnis nicht so gut machen. Deswegen öffne ich euch mal die Türen und dann kommt ihr wieder raus. Und dann teilt euren Glauben. Bezeugt mich. Das ist natürlich nicht so gut angekommen bei den Sittenwärtern, bei den Moralaposteln, bei denen, die gesagt haben, so nicht, den religiösen Polizisten. Die haben gesagt, das kann nicht sein. Und dann haben sie sie verhört. Und dann reagiert ein Petrus mit den Worten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also begeistert, bewegt vom Evangelium, die können sich nicht mehr zurückhalten. Dann wurden sie ausgepeitscht und bekamen ein Verbot, jemals wieder über diesen Jesus zu reden. Und wir lesen daraufhin, sie verließen den Hohen Rat, aber voll Freude darüber, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Nichts hielt sie davon ab, ihren Glauben zu teilen. Oh, das ist meine Hausnummer hier. Und dann spitzt sich das alles zu in der Steinigung von Stephanus. Stephanus berichtet von seinem Glauben. Und dann nehmen sie die Steine in die Hand. Und der erste werft und der zweite werft. Und sie steinigen ihn bis zu Tode. Und seine Rede, angefangen von Abraham, einmal durch die Geschichte bis zu Jesus. Hervorragend. Und zum Schluss sagt er natürlich auch etwas Unbequemes für sie. Er sagt, ihr Halsstarrigen mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie schon eure Väter, so jetzt ihr. Seine letzten Worte waren nicht die, sondern Herr, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Und wer steht dabei? Ein gewisser Saulus. Saulus steht dabei und es steht, dass er die Steinigung unterstützt und sogar Gefallen daran hat. Und durch diese Steinigung kommt eine nächste Welle von Verfolgung, eine heftige Welle. Und alle, außer den Aposteln, steht geschrieben, wurden auf einmal zerstreut. Wohin denn? Hierhin. Nach Judäa und Samarien, weil bisher haben sie ja in Jerusalem ihren Glauben geteilt und nun begann der zweite Teil von Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sie wurden zerstreut. Wohin genau? Sie wurden zerstreut bis Judäa und Samarien. Und wir sehen, nichts kann dich aufhalten, wenn du mit dem Wort Gottes unterwegs bist und das Wort Gottes ist nicht aufzuhalten. Und dann sind wir in Kapitel 9. Und da steht, dass Saulus schnaubte. Ich lese euch das mal vor. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Also er sagt, alles klar. Das reicht mir nicht mit diesem einen Stephanus. Das war erst der Anfang. Die dürfen ihren Glauben nicht mehr teilen. Schluss mit lustig. Da passiert viel zu viel. Ich gehe nach Damaskus und werde dem ganzen Treiben ein Ende machen. Doch es kam ganz anders als geplant. Bibelleser wissen mehr. Ihr wisst, auf dem Weg nach Damaskus begegnet ihm Jesus. Warum verfolgst du mich? Und er begegnet diesem unglaublichen Licht, das er erstmal erblindet. Und er geht auf die Knie und er merkt, warte mal, das ist nicht von dieser Welt. Und er realisiert, das ist real, das ist lebendig, das ist wirklich. Etwas in ihm korrespondiert damit. Und er wird nach Damaskus von seinen Leuten geführt. Dort begegnet ihnen einer der Jünger, der vom Heiligen Geist zu ihnen geschickt wird, Hananias. Er wird erfüllt vom Heiligen Geist. Er fängt sofort an zu predigen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wir merken, der Verfolger wird zum Evangelisten. Das ist unglaublich hier. Gott ist nichts unmöglich. Es ist einfach unglaublich, das zu lesen. Und bevor wir hier weitergehen, müssen wir einen genaueren Blick auf diesen Paulus werfen. Paulus ist nämlich ein absoluter Eiferer. Und er hielt das Gesetz bis ins letzte i-Tüpfelchen, bis zum allerletzten Gehorsam. Doch durch seine Bekehrung erlebte er etwas absolut Bahnbrechendes. Er erlebte nämlich Freiheit. Freiheit in Christus. Freiheit durch Christus. Er schreibt zum Beispiel Folgendes an die Philipper. Ich lese euch mal vor. Philipper 3, Vers 4 folgende. Da schreibt er: Dabei könnte ich weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, gilt das für mich erst recht. Denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie, die zum Stamm Benjamin gehört und wurde mit 8 Tagen beschnitten. Wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Und nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengsten Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Die Gemeinde habe ich unerbitterlich verfolgt. Und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich alle diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe. Merkt ihr, hier ist ein Eiferer, der aber gefangen war unter dem Gesetz. Und jetzt erlebt er eine Freiheit des Evangeliums. Eine Freiheit, die nur das Evangelium von Jesus bringen kann. Und das bewegte ihn bis in die tiefsten Tiefen. Und es setzte ihn in Bewegung. Er war begeistert von der Freiheit des Evangeliums. Vorgestern Abend habe ich unsere jungen Erwachsenen einmal gefragt, bei Feierabend: Was begeistert dich am Evangelium? Was bewegt dich an diesem Glauben? Und da kamen ganz klare Antworten. Also ich gebe euch jetzt nicht alle, wir waren 20 Leute da zusammen, aber mal so einen kleinen Vorgeschmack. Da sagte jemand: Mich begeistert am Evangelium, bedingungslos geliebt zu sein. Und jemand anderes sagte: Bei Gott immer wieder eine zweite Chance zu bekommen. Immer wieder. Also auch wenn die zweite vorbei ist, ne? Und dass das Leben auf einmal Sinn macht. Mit Jesus, mit dem Evangelium. Darf ich dich heute mal fragen, was würdest du antworten? Was bewegt dich am meisten am Evangelium, am Glauben, an dem, was Jesus für dich getan hat? Vielleicht kannst du einmal kurz nachdenken, was begeistert dich am Evangelium? Und du beantwortest das einmal mal innerlich für dich. Was begeistert dich am Evangelium? Was würdest du sagen? Ich würde es am liebsten von euch gerne hören. Es wäre so herrlich, diese bunte Vielfalt. Weil all das ist ja das Evangelium und noch viel mehr. Wir haben ja jeder nur so eine kleine Betrachtungsweise vorgenommen jetzt. Das ist für dich ganz persönlich zentral und wichtig. Das begeistert dich. Ich musste an den Kirchenvater Augustinus denken, der einmal gesagt hat: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Weil wie kannst du denn bitte vom Evangelium weiterreden, wenn in dir gar nichts brennt? Ja, kann man mal sagen, muss man aber auch nicht. Es wird viel gesagt, den lieben langen Tag. Und viele Worte, wo man denkt, ja, alles klar, Durchzug. Aber was brennt in dir? Was brennt in dir vom Evangelium? Was brennt wirklich in dir? Und ich hoffe, da seid ihr sprachfähig und sagt: Ey, na klar, ey, wenn du mich fragst, dann kannst du mich nachts um 3 wecken. Natürlich kann ich das sagen. Das brennt in mir. Das darfst du weitergeben. Weil Paulus, der hat diese Freiheit vom Evangelium überall weitergegeben, wo er hinging. Also der hat solche Freiheitsspuren gezogen. Und wo er kam, hat er diesen Duft versprüht. Und wenn er irgendwie so detektormäßig merkte, oh, das riecht nach Unfreiheit, dann hat er natürlich Freiheit reingesprochen. Hat er gesagt, das geht nicht. Dann hat er einen Brief geschrieben, dann hat er geredet, dann hat er gebetet. Was bewegt dich so sehr, dass es dich in Bewegung setzt? Und ich kenne ja einige von euch sehr gut. Und ich weiß, wofür ihr richtig steht vom Evangelium. Es ist herrlich. Lasst uns mal nachspüren, was ist das wirklich in mir? Wir kommen zum dritten Teil von diesem Apostelgeschichte 1, Vers 8. Nämlich bis an die Enden der Erde. Was ist das nämlich für ein Teil? Während eines Gottesdienstes in Antiochia sprach der Heilige Geist, beauftragt mir Barnabas und Saulus mit dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Was war denn das Werk? Das Werk war, dass es auf einmal losging. Es ging los und ich zeige euch das mal hier vorne. Sie waren hier in Jerusalem. Da fand Pfingsten statt. Und da haben sie Gas gegeben, ihren Glauben zu teilen. 3000 gleich Pfingsten zum Glauben gekommen, jeden Tag mehr Leute. Da haben sie ihren Glauben geteilt, da wo sie lebten. Und dann, nach der Steinigung von Stephanus, sind sie verstreut worden in die umliegenden Regionen, Judäa, Samaria. Und jetzt ging es los mit den Missionsreisen von Paulus. Denn der Heilige Geist sprach ja auf einmal. Der Heilige Geist sprach, setzt mir den Paulus jetzt und Barnabas frei zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und dann ging es los von Antiochia. Und die erste Reise, seht ihr hier in Rot, ging hier durch Galatien. Ne, diese Orte durch Galatien und dann später wieder zurück nach Antiochia. Das war die erste Reise. Das Buch Apostelgeschichte hat in meinen Augen eigentlich einen falschen Titel bekommen. Es müsste ganz anders heißen. Heilige Geistgeschichte wäre passend. Oder so ähnlich. Ja, er hat die Apostel auch gebraucht. Das ist wichtig. Aber ey, das ist die Geschichte vom Heiligen Geist, der ausgegossen wurde. Apostelgeschichte, Vers 1, Vers 8. Und dann waren sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. Waren sie Glaubenteiler, Zeugnisgeber, Jesus-Berichter. In Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Welt. Wo waren damals die Enden der Welt? Hier. Das waren damals die Enden der Welt. So, oh, Rom, Italien. Und das war die letzte Reise nachher von Paulus. Es fing an, hier Galatien, weiter Kleinasien, bis hoch nach Rom. Bis an die Enden der damaligen Welt. Alles Glauben teilen beginnt mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und was passiert dann? Der Heilige Geist schenkt Freimut. Und zwar ganz natürlich von Jesus zu berichten. Für Menschen zu beten. Sich von Gott einsetzen zu lassen. Und dabei Zeichen und Wunder zu erleben. Ganz entspannt. Ganz unverkrampft. Ehrlich. Echt. Fröhlich. Ich weiß nicht, ob das Attribute sind, die ihr normalerweise mit Evangelisation verknüpft. Weil wenn ich das Wort Evangelisation höre, dann ist es manchmal belegt wie, was muss ich da denn und Engel und Zwangsjacke und vorgegeben und Programm und das ist ein ganz anderes Thema hier. Der Heilige Geist waltet und sagt, entspann dich. Leb deinen Glauben und gib dem Heiligen Geist Raum. Der Heilige Geist befreit von Ängsten, von jeglichem Druck und er ermöglicht es, wirklich befreit Christsein zu leben. Und zwar mit einer Ausstrahlungskraft. Ich liebe diese Formulierung in der Apostelgeschichte, wenn der Heilige Geist genannt wird. Lest doch mal die Apostelgeschichte mit diesen Augen. Wann immer vom Heiligen Geist die Rede ist, das ist herrlich. Also jetzt erstmal beginnt es, ich nehme uns ein paar Formulierungen rein. Er spricht, beauftragt mir Barnabas und Saulus. Also der Heilige Geist sagt, pass mal auf, ich habe jetzt mal eine Agenda für euch und die sieht folgenderweise aus. Der Heilige Geist weht sehr kräftig in diesem beschriebenen Gottesdienst. Wir haben dieses Bild der Pusteblume gewählt für die 6 Wochen. Warum haben wir das gemacht? Weil bei allen guten Gedanken und Strategien liegt das ja in keinster Weise an unserem Gehen und Laufen und Reden, oder? Aber am Wind des Herrn, da wo der Geist Gottes weht, wo er in Bewegung setzt, da geschieht, und zwar echtes Leben. Und das können wir gar nicht machen. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, da ist Leben, Frieden, Freude, da brechen Dinge durch und auf. Ich sehne mich danach, dass wir in diesen 6 Wochen ganz neue Dimensionen mit dem Geist Gottes erleben. Dass du auf einmal merkst, uiuiui, wo pustet das denn hier hin? Und du lässt dich davon bewegen. War das nicht herrlich eben, Johanna und Tatjana zu erleben? Na, auf einmal in so einer Situation von hier im Job und Weihnachtskarte. Aber zu merken, da ist ein Wind des Herrn. Und dann zu reagieren. Da kannst du ja auch sagen, ach komm, pappalapapp, können andere machen. Ich bin hier nicht so der Evangelist, das ist nicht so mein Ding. Aber du bist mit Jesus unterwegs und wenn du mit Jesus unterwegs bist, das, was dich bewegt, das darf dich in Bewegung setzen. Und wenn du dich ausstreckst und diese Sensibilität dem Geist Gottes gegenüber bringst, dann gebraucht er dich. Dafür gebe ich die Brief und Siegel. Und damit starten wir heute. Wir starten damit heute nachher auch so einen Step zu gehen, einen Schritt zu gehen und eine Bereitschaft auszudrücken. Weil ich glaube, damit hängt das zusammen. Wir können gute Strategien haben, wir können uns auch überlegen, wie sagen wir was. Das ist alles gut. Aber hast du die Bereitschaft, dass der Geist Gottes wehen darf? Und du merkst, okay, hier ist was dran. Und dann, was haben Johanna und Tatjana erzählt? Dann war es ja ganz leicht. Und nicht wie, dann ist es entspannt. Lass uns mal mit dem ganzen Gedöns von Druck und so, lass uns das mal echt in die Tonne packen. Und lass uns sagen, wir umarmen das ganz neue Geist Gottes. Was möchtest du in diesen 6 Wochen mit uns tun? Paulus und Barnabas ziehen los, predigen das Evangelium überall, wohin sie kommen. Und dann steht, viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus. Sowohl Heiden als auch Juden. Aber dann gibt es natürlich genauso auch die Juden, die neidisch wurden, die unter Schmähung dem widersprechen, was Paulus sagte. Und dann kommt es zur Spaltung. Sie wiegeln das Volk auf und immer mehr folgen den Worten von Paulus, aber der Gegenwind wird auch immer schärfer. Und Paulus und Barnabas wurden massiv verfolgt. Und dann gibt es einen Ort, Lystra. Ich zeige euch das nochmal. Lystra, hier erste Missionsreise und hier Lystra in Galatien. Das ist ein Ort, an den hat Paulus sich wahrscheinlich häufiger zurückerinnert. Denn da haben sie ihn aus der Stadt rausgeschliffen und haben ihn gesteinigt. Er hat ja noch weitere Missionsreisen unternommen. Sie haben ihn gesteinigt, bis sie gedacht haben, er wäre tot. Dann haben sie ihn weggeschliffen und dem Tod überlassen. Und er ist aufgestanden, zurück in die Stadt und hat das Evangelium weitergepredigt. Ja, das ist mal nur nicht eben so, sag ich mal, das, was wir ständig erleben oder erleben wollen. Aber das ist natürlich ein handfestes Wunder. Und dann stärkte er die Jünger und ermahnte sie, im Glauben zu bleiben und sagte zu ihnen auch noch, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Also nach dem Motto, Gegenwind ist okay, es gibt auch Gegenwind. Es ist nicht alles easy peasy, happy clappy. Es gibt auch Gegenwind. Ja, aber davon hat er sich gar nicht in irgendeiner Weise irritieren lassen. Und dann trifft er wieder ein in Antiochia mit seinem Gefährten Barnabas. Von dort, wo sie eigentlich ursprünglich losgezogen sind, da treffen sie wieder ein. Und dann verbringen sie eine richtig gute Zeit da und berichten all das, was Gott getan hat. Und wenn man berichtet von dem, was Gott getan hat, entsteht Glauben. Und die waren begeistert. Und dann erfuhr er dort von einigen sogenannten falschen Brüdern, und jetzt hört man genau hin, es steht geschrieben, die sich eingeschlichen haben in die Gemeinden in Galatien, um die Freiheit auszukundschaften, die die Jesus-Nachfolger in Jesus haben, und sie zu Knechten zu machen. Nach dem Motto, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass da so ein dahergelaufener Apostel kommt, Paulus, und der erzählt euch irgendwie so ein billiges Evangelium. Das ist ja wohl nicht euer Ernst, das könnt ihr ja wohl nicht für bare Münze nehmen. Kann doch nicht sein, dass ihr einfach so durch Glauben, ne? Durch Gnade allein oder wie, könnt ihr auf einmal Kind Gottes werden. Nein, der wollte sich einschleimen bei euch. Er hat mal so schön dahergeredet und jetzt feiert ihr ihn. Ihr müsst natürlich euch erst beschneiden lassen und das Gesetz des Mose halten, ist doch klar. Lest doch das Alte Testament. Sie haben die Freiheit ausspioniert und wollten sie wieder zu Knechten machen. Man kann doch nicht einfach so Kind Gottes werden. Und demzufolge ließen sich diese Gemeinden in Galatien schnell von diesem angefangenen Weg umstimmen und sie unterstellten sich wieder dem Gesetz. Und was macht jemand, der von der Freiheit im Evangelium bewegt ist? Schade, kann ich immer für beten. Nein. Jetzt schreibt er erstmal einen Brief. Das war damals so, ne, also jemand aus Amerika würde erstmal was twittern. So, er schreibt erstmal einen Brief. Und zwar den Brief an die Gemeinden in Galatien, den Brief an die Galater. Und was ist das für ein Brief? Da ist ein liebevolles Anliegen, ein liebevoller Ton, aber richtig scharf benannt. Der kommt sofort zum Thema, sofort. Und er weist darauf hin, dass es nur ein einziges Evangelium gibt, nämlich, und was ist denn das Evangelium? Dass Jesus Christus für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist. Bäm! Jesus ist für dich, für deine Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben und Erlösung, also Kindschaft Gottes, ist nur durch Glauben als ein Gnadengeschenk zu bekommen und nicht durch irgendein menschliches Werk. Das ist die Kernbotschaft des Briefes an die Galater. Und er warnt sehr vehement davor, wiederholt, irgendwie sich beschneiden zu lassen oder irgendein Gesetzeswerk zu tun, um gerettet zu werden. Warum tut er das? Weil er es betonen muss, dass durch die Einhaltung irgendwelcher Vorschriften, Gesetze, man nicht in Ansätzen gerecht werden kann, sich irgendwas verdienen kann. Der Akt der körperlichen Beschneidung, sagt er, hat keine Relevanz. In Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein, schreibt er. Das ist jetzt nicht unbedingt die Versuchung, die wir heute haben, ja? Uns heils beschneiden zu lassen. Und auch das Gesetz des Mose, okay. Aber was bedeutet das für uns? Was ist das Zeitlose daran? Ich glaube, manchmal sind wir auch sehr herausgefordert, weil wir Gottes Annahme, seine Liebe irgendwie versuchen zu verdienen. Die können wir uns doch nicht schenken lassen, oder? Also, das ist ein bisschen billig. Das wäre einfach nur so, dass das kann es nicht sein. Also ein bisschen was müssen wir tun. Was sind deine Bemühungen? Deine Bestrebung, Kindschaft, Gottes Liebe in irgendeiner Weise zu verdienen. Vielleicht indem du etwas besonders toll machst im Bauen, das auch abhakst und sagst, das habe ich auch gemacht. Vielleicht sind das gute Sachen, die du auch machen solltest, weil sie dir gut tun und deiner Gottesbeziehung gut tun. Aber so sehr, wie Gott dich liebt, da kannst du nichts hinzutun und du kannst auch nichts hinwegtun. Es ist immer 100% da. Und dann schreibt er den Galatern, mit Gottes Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn in eigener Kraft vollenden? Merkt ihr schon diese Absurdität? Mit Gottes Geist beginnt ihr, ihr könnt doch nicht in eigener Kraft, da könnt ihr sowieso nichts machen. Und wie vorhin vorgelesen, all das, worauf er sich mal verlassen hat, das bezeichnet er später als Dreck. Und sagt, ey, das steht mir doch nur im Wege. Und er sagt an die Galater einen Vers, Galater 5, Vers 1, den hämmert er rein. Er sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit. Lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft zwingen. Ihr seid befreit. Und er sagt, wenn jemand euch ein anderes Evangelium predigt, selbst wenn es ein Engel vom Himmel ist, der sei verflucht. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur das Evangelium von Jesus Christus, der gestorben ist für unsere Sünden, der am dritten Tage auferstanden ist und zu Rechten des Vaters sitzt, aufgefahren in den Himmel. Von dort wird er wiederkommen. Ein zweites Mal. Es gibt nur das eine Evangelium der Freiheit. Freiheit von jeglichen Dingen, die wir leisten könnten. Gnade allein. Glaube allein. Das ist das Evangelium. Mich bewegt das. Mich begeistert das. Das ist das Einzige. Und dann gibt es etwas in der Apostelgeschichte 15, was für uns von unglaublich großer Relevanz ist. Das sogenannte Apostelkonzil, die Apostelversammlung. Die haben in Antiochia gemerkt, da kommen Leute und sagen, naja, okay, auch schön, dass du den Brief an die Gemeinden in Galatien schreibst, aber also so ganz können wir das auch nicht glauben. Es ist doch nicht einfach nur Gnade und Glauben, das kann doch nicht sein. Und dann gab es einen großen Streit darüber. Und dann gingen sie gemeinsam nach Jerusalem, von Antiochien nach Jerusalem, weil in Jerusalem die Muttergemeinde war. Da waren die Säulen der Gemeinde. Und da klärten sie heftig miteinander. Na, was ist es denn? Können die Heiden einfach so Kinder Gottes werden? Die gar nicht zu Gottes Volk gehörten, einfach nur durch Glauben allein. Da teilen die Apostel, die Jünger, die Christen, die teilen ihren Glauben, die kommen zum Glauben. Das kann es doch nicht sein. Dem müssen wir doch noch was auferlegen. So ein Mindestmaß. Und dann fassen sie den Beschluss. Einen herrlichen Beschluss, von dem wir sehr profitieren. Sie fassen den Beschluss dadurch, dass ich lese euch das mal vor. Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, wieder so ein herrlicher Heiliger Geistsatz, euch weiter keine Last aufzuerlegen. Der Beschluss, Gnade allein rettet. Jesus allein. Das ist das Evangelium. Es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Ich finde es herrlich. Sie sind so eng mit dem Heiligen Geist da unterwegs und lassen sich von ihm leiten und sagen, das sind die Beschlüsse, so ein paar kleine Sachen, das wäre gut, wenn ihr darauf achtet, das ist gut, damit es hier nicht zu Streitigkeiten kommt, aber ihr könnt euch nichts verdienen. Dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen, keine weitere Last euch aufzuerlegen. Und nach einigen Tagen sagte Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder aufbrechen und in alle Städten, in denen wir das Wort Gottes verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es steht. Und das ist die zweite Missionsreise. Gab es so eine kleine Auseinandersetzung in der Personalfrage, wer wen mitnimmt und so, und dann ziehen sie aber los. Und dann lese ich uns ein paar Verse vor. Apostelgeschichte 16, Verse 4 bis 10. Als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Hey, guckt mal an, achtet mal auf dies und jenes, dann sind wir in Einheit unterwegs, was euren Glauben anbetrifft. Gnade allein. Was für eine befreiende Botschaft. Das haben sie nochmal nach Hause gebracht. Überall in den Gemeinden, wo sie auch auf der ersten Missionsreise waren. Galatien, haben sie alle nochmal besucht. Auch in der Lystra wieder. Oh, was für ein Ort. Da ist er wieder hingegangen. Hat sie alle ermutigt, hat gesagt, Gnade und Glauben allein. Und da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Sie zogen aber auch durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich, nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Nochmal kurz auf die Karte. Mal sehen, habe ich die Karte? Ja. Also, sind losgezogen, haben gedacht, nochmal in Galatien eine Rundreise zu machen. Nach Mysien, durch Mysien nach Troas. Und dann wollten sie eben hier zurück. Aber das hat ihnen der Heilige Geist mal eben verwehrt. Der Heilige Geist hat dann nachts eine Erscheinung geschenkt. Aus Mazedonien kam ein Mensch in der Erscheinung und hat gesagt, kommt herüber und helft uns, wir brauchen euch hier. Guck mal, Paulus und Barnabas machten sich auf. Sie hatten eine Agenda. Und trotzdem ließen sie sich ganz klar auf die Führung des Heiligen Geistes ein. Und was macht der Heilige Geist? Der führte. Und zwar sowas von. Er verwehrte, er ließ nicht zu, er lenkte die Reiseroute durch eine Erscheinung. Ihr Lieben, wir haben einen redenden Gott, der uns mit seinem hochaktiven Heiligen Geist führen möchte. Entspannt, aber kraftvoll. Und dann kann man wie Johanna vorhin überlegen, oh, ein bisschen strange gerade, Weihnachten zu Ostern, aber kann ich mich darauf einlassen oder nicht? Die hatten was ganz anderes vor. Was sollen wir denn jetzt rüber nach Mazedonien? Aber sie haben gehorcht. Und wisst ihr was, das geschieht im ganz normalen Unterwegssein im Alltag mit Gott. Da musst du nicht Missionar werden. Allerdings müssen wir unsere Antennen auf Empfang stellen. Und Gott gegenüber unsere Bereitschaft ausdrücken, dass wir gebraucht werden wollen. Und ich weiß, das haben viele von euch gemacht. diese Beispiele, wie wir heute Morgen gehört haben, haben wir noch etliche bei uns in den Reihen näher. Manche von euch habe ich auch angefragt. Wir werden über die nächsten 6 Wochen nochmal das eine oder andere hören hier. Es ist einfach großartig, was wir hier erleben. Aber ich möchte mehr erleben. Ich möchte auch, dass diese 6 Wochen für uns über Bitten und Verstehen hinaus uns in ein Staunen versetzen. Mit wem möchtest du in den nächsten Wochen ganz bewusst deinen Glauben teilen? Das eine ist, dass du es dir vornimmst und dass du dafür betest und dich bereit machst. Und das andere ist dann, dich vom Heiligen Geist führen zu lassen. Und der führt. Der führt. Der weiß es nämlich auch noch besser als du. Der hat die Reisepläne mal eben optimiert, abgegradet. Ich habe hohe Erwartungen, dass Gott etwas ganz Besonderes erwachsen lässt. Aus dem, was wir ihm bringen. Und ich wünsche mir, dass wir jetzt auch einen ganz konkreten Schritt gehen. Dass wir nicht nur sagen, das war schön in der Apostelgeschichte, sondern wie ist Apostelgeschichte 2020 in Lüneburg? Heilige Geistgeschichte mit uns. Wir werden gleich ein Lied miteinander hören. Und den Text, den will ich euch einmal vorlesen. Neue Zeiten brechen an. Neue Hoffnung für die Welt. Durch uns. Wir vertrauen deinem Plan. Jeden neuen Schritt gehst du mit uns. Wir halten fest an dir. Geben niemals auf. Das Beste fest im Blick. Wir schreiben die Geschichte. Erheben unsere Stimme für dich. Wir sind geboren für diese Zeit. Durch uns wird Liebe sichtbar. Wir sind die Träger deines Lichts und wir sind berufen für diese Zeit. Möchtest du, dass Liebe durch dich sichtbar wird? Dass Licht durch dich hineingetragen wird? Und wenn du die Welt auf den Kopf stellst, wenn du die Nacht zum Tag erhältst, lass uns ein Teil von deinem Plan sein. Lass uns sehen, was du versprichst. Herr, mach's nicht ohne mich. Mach's mit mir. Er kann's ohne dich machen. Er ist ein Gentleman. Aber er fragt dich, darf ich es mit dir machen? Dann sag doch einfach, während wir das Lied jetzt hören, ja, ich will, dass du es mit mir machst.